Hallo und willkommen zu Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge nach unserer Neuauflage von Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. In der letzten Folge haben wir einen Rundumblick geworfen auf einiges, was in den letzten Jahren passiert ist. Und heute steigen wir ein bisschen konkreter ein. Und ich freue mich, dass auch heute wieder Frank Möller von Enerton dabei ist. Lieber Frank, ganz herzlich willkommen.
Hallo Dana, schön, dass ich dabei sein darf.
Frank, in dieser Episode schauen wir gemeinsam auf zwei Regelwerke, die den Zahlungsverkehr in Europa neu sortieren sollen. PSD3 und PSR. Lass uns mal ganz einfach anfangen. Magst du kurz einordnen, wofür die beiden Abkürzungen eigentlich stehen und wie gehören die zusammen?
Ja, sehr gerne. Also in der Tat so ein bisschen merkwürdig, ne? Wenn man jetzt immer nur von der PSD2 gesprochen hat, dann ist die PSD3 jetzt nicht so weit davon entfernt, weil es halt einfach von der Logik her die nächste Richtlinie ist. Aber wo kommt denn die PSR her auf einmal? Also die Unterscheidung zwischen PSD3 und PSR liegt darin, dass die PSD3 eine Richtlinie ist und die PSR eine Regulation, also eine Verordnung. Und der Unterschied zwischen einer Richtlinie und einer Verordnung besteht darin, dass man bei einer Verordnung die unmittelbare Wirkung in der EU hat, ohne dass der nationale Gesetzgeber noch etwas umsetzen muss. Bei einer Richtlinie ist es so, dass das kein unmittelbar geltendes Recht ist, sondern erst durch einen Umsetzungsakt in das nationale Recht eben Geltung entfaltet. Warum haben wir jetzt dieses Auseinanderfallen? Also warum haben wir einmal eine Richtlinie und einmal eine Verordnung? Das liegt an verschiedenen Themen, aber vor allen Dingen daran, dass man bei einer Verordnung die Möglichkeit hat, dadurch, dass es unmittelbar geltendes Recht ist, dass man da durch mangels Umsetzungsakte in nationale Rechte nicht zu unterschiedlichen Regelungen kommt. Weil immer dann, wenn ich eine Richtlinie umsetze, habe ich ja in der alleine schon durch die Sprache eine unterschiedliche Auslegungsmöglichkeit. Und was ich ja eigentlich als europäischer Gesetzgeber haben will, der den Zahlungsverkehr und das Zahlungsdiensteaufsichtsrecht regulieren will, da möchte ich ja einen einheitlichen Binnenmarkt in der EU haben. Das heißt also, die Regeln, die ich den einzelnen Mitgliedstaaten auferlege, die sollten idealerweise in allen Mitgliedstaaten gleich sein. Und jetzt haben wir gesehen, dass insbesondere was die Ausnahmetatbestände anbelangt, durchaus unterschiedliche Ansätze hatten in der EU. Was meine ich mit Ausnahmetatbestände? Ich bin immer dann, wenn ich einen Zahlungsdienst erbringe oder ein E-Geldgeschäft betreibe, brauche ich eine Erlaubnis von der zuständigen Aufsichtsbehörde. Und davon gibt es Ausnahmen. Da können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Und diese Ausnahmetatbestände, die wurden zum Teil in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgelegt mit Nuancen, was dann zu einem sogenannten Forum-Shopping geführt hat. Also die Unternehmen haben sich dann die Länder ausgesucht, in denen die aktiv sind oder von denen die aus Staaten, die, sagen wir mal, weniger streng so einen Ausnahmetatbestand ausgelegt haben, was natürlich viel einfacher ist, ne? Also zumindest mal auf den ersten Blick kann ich ein bisschen leichter einsteigen. Deshalb hat der Gesetzgeber gesagt, dieses Forum-Shopping wollen wir dadurch zumindest mal minimieren, indem ich eben jetzt eine Verordnung setze. Da muss ich nicht mehr einen Umsetzungsakt in den einzelnen Ländern einführen und damit habe ich einen einheitlicheren Markt, was eben diesen wichtigen Bereich der Ausnahmetatbestände anbelangt. Und vielleicht ein letzter Satz, das war jetzt die PSR, also die Verordnung, die PSD3, die regelt, wie schon die PSD2, vor allen Dingen die Zulassung, also wann werde ich als Institut, als Zahlungsinstitut oder als E-Geld-Institut zugelassen, in Deutschland von der BaFin. Welche Anforderungen muss ich erbringen, damit ich diese Zahlungsdienste-Lizenz oder E-Geld-Lizenz bekomme? Und welche aufsichtsrechtlichen Maßnahmen kann die Aufsichtsbehörde über mich oder über mich ergreifen, wenn ich ein Institut bin. Das sind jetzt mal ganz grob gesagt die Inhalte der PSD3 und der PSR.
Lieben Dank. Und vielleicht auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, für alle, die da nochmal ins Thema einsteigen wollen. Wir haben ja in der Vergangenheit Folgen schon mal uns ausführlich dem gewidmet oder dem Thema gewidmet. Und ich würde auch in den Shownotes die Folgen nochmal verlinken. Und da ging es eben um Definition, Kundenauthentifizierung, Open Finance. Und heute mit Frank geht es eben darum, was ist inzwischen passiert und was kommt dann jetzt auf die Branche zu? Und also Frank, dass du sagst, PSD3 soll die PSD2 ablösen, nur mit neuen Regeln. Und die PSR ist ja dazugekommen, wie du gesagt hast, und gilt dann direkt in allen EU-Staaten. Was bedeutet das denn aber jetzt in der Praxis? Warum macht es die EU so zweigleisig?
Also die Zweigleisigkeit ist, wie gesagt, ein Mittel, das die EU anwendet, um in bestimmten sehr wichtigen Bereichen eine einheitlichere Regelung in ganz Europa zu bekommen, weil eben eine Verordnung nicht mehr umgesetzt ist, die ist unmittelbar geltendes Recht. Da habe ich jetzt sozusagen keine Auslegungsspielräume, weil ich eben unmittelbar diese Verordnung anwenden muss. Das ist im Übrigen auch bei anderen Verordnungen der Hintergrund gewesen, dass man da zum Beispiel bei der GDPR, also im Datenschutz, eben eine Verordnung hatte, weil man sagt, das wollen wir eben europaweit einheitlich. Das haben wir bei DORA, das haben wir bei ganz vielen dieser wichtigen Bereiche. Die machen das deshalb, dass sie eben hier den Binnenmarkt, der ganz wichtig ist für die EU, dass man da eine einheitliche Regelung bekommt. Und für alle anderen Themen, die, sagen wir mal, auch wichtig sind, aber bei denen man die Gesetzgebungshoheit noch nicht so oft bei der EU hat, dass man das als Verordnung erlassen kann. Da gibt es eben diese Richtlinien, deswegen auch, man richtet sich nach diesen Grundsätzen, muss die aber selber noch gesetzlich ausgestalten. Der deutsche Gesetzgeber ist da immer sehr brav und sehr artig. Der setzt es immer mehr oder weniger wortgleich eins zu eins um. Es ist jetzt nicht in allen anderen EU-Ländern auch immer so. Da gibt es dann bestimmte Ausnahmen, die das ein bisschen weniger streng machen. Und deswegen haben wir jetzt hier, wie gesagt, diese Zweigleisigkeit, dass man bei ganz wichtigen Themen, auch was die Betrugsprävention angeht, die Regulierung des Zahlungsdiensteaufsichtsrechts hat ja auch immer einen Verbraucherschutzgedanken. Da will man eben schauen, dass man mit einer Verordnung einfach das ganze Haftungsregime, wer ist denn für einen Betrugsfall überhaupt haftbar? Wie muss ich das Vertragsrecht ausgestalten? Wie muss ich die starke Kundenauthentifizierung ausgestalten? Da wollte die EU jetzt mit der PSR einfach eine Verordnung bringen, um da wichtige Themen des Verbraucherschutzes und des EU-Binnenmarktes einheitlich zu regeln.
Okay, also dass sie viele Lücken schließen, ne? Also wie Verbraucherschutz, Datenzugang und auch bei Drittanbietern. Und was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Neuerungen und was eben das, was Unternehmen wirklich auf dem Schirm haben sollten?
Also bleibt man mal bei dem, was eigentlich eine relativ wichtige Neuerung ist, aber mal wieder nicht in Deutschland. Eine wichtige Neuerung ist, dass jetzt durch die PSD3 und PSR zwei Richtlinien zusammengefasst werden, die bisher autonom waren, nämlich die PSD2 und die EMD2, also die E-Geld-Richtlinie. Die werden jetzt beide aufgehoben und eben durch die PSD3 und PSR ersetzt, sodass du auf europäischer Ebene nicht mehr ein Auseinanderfallen zwischen Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten hast in zwei verschiedenen Regelungswerken, sondern die werden jetzt zusammengefasst in einem Regelungswerk. Und das ist in der EU schon was Neues. In Deutschland ist es überhaupt nicht neu. Im Übrigen auch der Regelungsgehalt, der Unterschied zwischen PSD3 und PSR ist auch in Deutschland nicht neu, weil Deutschland die PSD2 und den Regelungsgehalt der PSD2 schon so umgesetzt hat, dass die in einem Gesetz, nämlich dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, die ganzen öffentlich-rechtlichen, aufsichtsrechtlichen Regelungen reingepackt hat. Und alles, was zum Vertragsrecht gehört, zur Haftung gehört, zur Kundenauthentifizierung gehört, das hat man dann in das BGB, das bürgerliche Gesetzbuch, gepackt. Also das hat Deutschland schon getrennt. Und das hat jetzt die EU, ich will jetzt nicht sagen kopiert, aber vielleicht hat sie sich inspirieren lassen von Deutschland. Und das ist schon neu. Also das ist jetzt eine einheitliche Regulierung zweier Bereiche, die sehr, sehr wichtig sind, nämlich Zahlungsdienste und E-Geld.
Und ein Punkt, den ich spannend finde, Zahlungsdienstleister sollen ja zukünftig dann mehr Verantwortung übernehmen, wenn es in Betrugsfällen kommt. Ja? Also die Bank muss jetzt nachweisen, dass der Kunde grob fahrlässig gehandelt hat und nicht andersrum. Es klingt erstmal fair, aber wie praktikabel ist denn das eigentlich?
Du hast recht. Also es ist in der Tat so, dass wir da jetzt Betrugsprävention angeht, dass wir da jetzt nochmal ein Nachschärfen seitens des EU-Gesetzgebers haben, dass die Bank aber schon immer nachweisen muss, die Bank musste schon immer nachweisen, dass ein Fehler bei dem Kunden liegt. Die Verbraucherrechte unter dem Zahlungsverkehrsrecht, die sind schon immer sehr stark gewesen. Das heißt, immer dann, wenn die Bank einen Schaden gegen mich geltend machen möchte, mein Konto belasten möchte, wenn ein Zahlungsinstrument, zum Beispiel eine Debit- oder eine Credit Card, verwendet worden ist, immer dann, wenn ich das als Kunde nicht autorisiert habe, dann musste schon immer die Bank mir nachweisen, dass ich da fahrlässig bzw. grob fahrlässig gehandelt habe. Und wenn die Bank das nicht konnte, dann musste die den Geldbetrag, der von meinem Zahlungskonto wegverfügt wurde oder von meiner Zahlungskarte, wieder zurückerstatten. Das wurde jetzt nur noch mal nachgeschärft. Mhm. Und es wird durch die PSR und die PSD3 ein weiteres Nachschärfen bei der sogenannten starken Kundenauthentifizierung geben. Das SCA oder eben starke Kundenauthentifizierung, dahinter versteckt sich vielleicht auch den Begriff, den du schon mal gehört hast, die Zwei-Faktor-Autorisierung. Mhm. Und das ist das, wenn du zum Beispiel einerseits ein Wissenselement und ein Inhärenzelement verwenden musst, um dich irgendwie in dein Bankkonto einzuwählen oder einen Zahlungsvorgang auszulösen. Und da wird es jetzt nochmal mit der PSR und der PSD3 ein Nachschärfen geben. Also es soll noch sicherer werden, sozusagen die Kundenauthentifizierung durchzuführen. Das ist einerseits ein Aufwand für die Banken, andererseits aber auch für die Banken gut, weil wenn die eine starke Kundenauthentifizierung anbieten, dann tun sie sich etwas leichter zu sagen, dass der Kunde hier grob fahrlässig gehandelt hat. Weil wenn die SCA-Tools, die man verwendet, sicher aufbewahrt werden oder sicher angewendet werden, dann kann man nur sehr schwer sozusagen ein Konto oder einen Zugang zu einem Bankkonto kompromittieren oder hacken. Und deswegen ist es auch ein Vorteil, also nicht nur ein Verbraucherschutz, sondern auch ein Vorteil für die Banken, die dann eben durch die richtige Anwendung der starken Kundenauthentifizierung nachweisen können, dass der Hack des Kontos nur durch eine grobe Fahrlässigkeit des Kunden zustande gekommen sein kann.
Also sie mussten es schon immer nachweisen, nur eben jetzt nochmal verschärfter sozusagen.
Genau, also die okay. Anforderungen, die der Verbraucherschutz mit sich bringt, damit der Kunde einer Haftung ausgesetzt wird, die werden jetzt nochmal strenger.
Ja.
Das ist, wie gesagt, für beide gut, für den Verbraucher einerseits, aber auch für die Bank. Das soll also insgesamt einfach sicherer werden, dass die bösen Buben da nicht mein Konto hacken oder meine Kreditkarte.
Und was würdest du sagen, worauf müssen sich dann Unternehmen schon vorbereiten? Also worauf sollte man sich vorbereiten, um das dementsprechend auch umsetzen zu können?
Da kann man jetzt noch gar nicht so viel vorbereiten. Zum einen sind die Gesetzestexte von PSD3 und PSR noch nicht final. Ich rechne damit, dass die vermutlich Ende diesen Jahres final werden. Also wir haben noch keinen finalen Gesetzestext. Meines Wissens sind die gerade in den Trilogverhandlungen. Mhm. Und es wird, wie es auch schon bei der PSD2 der Fall war, es wird sogenannte RTS geben, Regulatory Technical Standards, wo dann diese Sicherungsmechanismen nochmal technisch beschrieben werden, wie die umzusetzen sind. Und die sind aber noch nicht, da gibt es noch nicht auch noch nicht die finalen Texte oder gibt es überhaupt noch keinen Entwurf zu einzelnen Bereichen, sodass man da jetzt noch nichts machen muss. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil es gibt nämlich immer sogenannte Grandfathering-Regelungen oder Übergangsfristen. Also das, wenn die PSR und die PSD3 in Kraft tritt oder erlassen wird, dann gibt es immer eine Übergangsphase, wann die anzuwenden sind, beziehungsweise wann das in Kraft treten ist, sodass die Industrie ausreichend Zeit hat, die neuen Regelungen dann auch umzusetzen.
Und damit das alles gelingt, was denkst du, was kann die größte Hürde sein? Was kann das Ganze, eben, dass es noch länger dauert, um das letztendlich umzusetzen. Was siehst du als die größte Hürde im Ganzen?
Das ist ehrlich gesagt, auch da tue ich mich schwer. Ich krieg relativ wenig Störfeuer mit. Also bei der PSD2 gab's laute öffentliches Aufbegehren, wo dann einzelne Vorschriften diskutiert wurden und wo es dann nochmal hin und her ging. Es gibt ein paar offene Themen, die möglicherweise nochmal dazu führen, dass man da vielleicht in der einen oder anderen Vorschrift nachschärfen muss. Wir haben bestimmte Schwächen der PSR bzw. der MiCA. Das ist die Markets in Crypto Asset Regulation. Also das ist sozusagen die Verordnung, die einheitliche Regulierung von Crypto Assets oder von Kryptowerten hat, weil wir da zwei Regelungswerke haben, die mit Bezug auf einer Schnittmenge nicht ganz übereinander passen. Und zwar gibt es die sogenannte E-Money-Token, es gibt aber auch E-Geld. Und leider sind sowohl die PSD3, PSR als auf der einen Seite als auch die MiCA auf der anderen Seite mit der Frage, wie ich diese beiden, nämlich den E-Money-Token und E-Geld voneinander abgrenze, sind die leider nicht so trennscharf, dass ich jetzt weiß, unter welchen Regelungsmechanismus fällt jetzt eben der E-Money-Token oder das E-Geld. Und da wäre es, glaube ich, sehr zu begrüßen, wenn man entweder auf PSD3-Ebene oder eben nochmal durch eine Überarbeitung der MiCA da nochmal nachschärfe, damit der Markt einfach besser weiß, wie ich die beiden Mechanismen voneinander abgrenzen kann. Das könnte ein Punkt sein. Und dann gibt es ein paar Themen zu garantierten Zahlungen, wo ich vielleicht von der technischen Seite auf PSD3-Ebene nochmal nachfassen kann. Das sind Zahlungen, bei denen es darum geht, also in vier Parteien Zahlungssysteme, wie zum Beispiel eine Kreditkarte. Da habe ich bestimmte Informationspflichten als Zahlungsdienstleister, bei dem ich dem Kunden mitteilen muss, wenn eine Zahlung ausgeführt ist. Und das ist bei garantierten Zahlungen doof, wenn eine Zahlung nämlich mal nicht ausgeführt werden kann, weil es ein technisches Problem gibt oder weil es halt einfach an irgendwas anderem hakt. Die Kontonummer ist nicht richtig eingegeben, Zahlung kann nicht ausgeführt werden. Dann ist bei einer garantierten Zahlung, wie zum Beispiel bei einer Kreditkarte oder bei einer anderen Bezahlung, die in einem Vier-Parteien-Verhältnis stattfindet, eine Informationspflicht, wie sie derzeit vorgesehen ist, nicht sachgerecht und da könnte man vielleicht auch nochmal nachschärfen. Das gibt aber noch ganz viele andere Kleinigkeiten, die jetzt eben dann in den Trilog-Gesprächen geführt, diskutiert werden und wenn die abgeschlossen sind, werden wir den finalen Text kriegen und dann können wir da ein bisschen genauer sagen, in welche Richtung es da weitergeht.
Ja, also ich glaube, man kann da noch sehr, sehr lange drüber reden und da gibt es noch viele Sachen zu besprechen. Gehen wir ja auch nochmal in den nächsten Folgen oder in einigen Folgen von Alles Egal auch nochmal drauf ein. PSD3, PSR, ein neues Kapitel im Zahlungsverkehr. Danke, Frank, für deinen ganz klaren Ausblick. Danke, dass du uns da so einen Überblick gegeben hast, erstmal in dieser Folge.
Sehr gern.
So, und dann geht es auch nächste Woche schon weiter. Also bleib dran und bis bald bei Alles Egal, Fintech Recht Kompakt.